Faktensammler, der Bioökonomie-Podcast.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der 9. Folge des Faktensammlers. Mein Name ist Nikolaus Möbius und mit dabei ist
Maria Strache. Moin moin.
In der letzten Folge ging es um Bioökonomie im Kopf. Die heutige Folge heißt Bioökonomie im Dialog. Was erwartet uns denn in dieser Folge?
Ja, Nikolaus, in dieser Folge vom Faktensammler informieren wir über Kommunikation und Partizipation in der Bioökonomie. Hier steht die Frage im Fokus, wie sich Bürger und Bürgerinnen beim Thema Bioökonomie beteiligen können. Antwort hierauf haben Dr. Jan-Hendrik Kammlage und Nicole de Vries vom Projekt Bioökonomische Nutzungspfade, Diskurs und Kommunikation, kurz gesagt Biodisco. Sie erarbeiten Methoden zur Bürgerinnenbeteiligung und sprechen Handlungsempfehlungen aus. Im Faktensammler-Tipp haben wir diesmal Fietje Moritz von Fridays for Future Greifswald mit dabei, der den Text vorstellt: Naturschutz nur für Leistungsträger? Überlegungen zu der Frage, inwiefern das Konzept der Ökosystem-Services zum Schutz der Biodiversität beitragen kann. Geschrieben von Dr. Annette Vogt. Aber bevor wir loslegen mit dem Interview, haben wir wie immer für euch die News.
Ja, genau. Und da haben wir im Internet ein wunderbares Projekt gefunden, und zwar Tree Checker, ein Citizen Science Projekt des Schulbiologiezentrums in Hannover. Und da geht es um eine Problematik, die die Städte betrifft, denn über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits in Städten. Bis 2050 werden es nahezu 2/3 sein, so die Schätzung. Städte werden weltweit immer größer und in den Sommern aber auch sehr heiß und immer heißer. Sie kühlen nachts nicht ab. Das hat zur Folge, dass in Europa mehr Menschen an Hitzewellen sterben werden als an allen anderen Naturkatastrophen zusammen. Das ist zumindest die große Befürchtung. Stadtbäume kühlen die Städte ab und mildern die Auswirkungen des Klimawandels. Bäume senken zudem den CO2-Gehalt der Atmosphäre und mildern die Feinstaubbelastung. Aber Oberflächenversiegelung, Bodenverdichtung, Trockenheit und Hitze lassen Bäume anfällig für Schädlinge und Krankheiten werden. Die Zahl der erkrankten Bäume in den Städten hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Um zu sehen, welche Stadtbäume weniger anfällig für Pilzkrankheiten und Schädlinge sind, welche Bäume geeigneter für die Städte der Zukunft sind, in welcher Umgebung Straßenbäume seltener krank werden, und ob es Schädlinge und Krankheiten nur bei bestimmten Baumarten gibt, genau um das herauszufinden, gibt es eine Seite, die nennt sich treechecker.de. Da bin ich jetzt mal ganz kurz drauf. Wenn ihr die Seite aufruft, seht ihr eine Satellitenkarte, so wie Google Maps. Da geht ihr einfach rauf, klickt auf einen Baum, meinetwegen in eurer Umgebung, und könnt dann allgemeine Informationen zum Baum eingeben. Da ist zum Beispiel die Baumart gefragt, die Umgebung kann beschrieben werden, hier zum Beispiel Garten, Schule, Park, Waldrand, den Baumumfang könnt ihr messen und dann macht ihr eine Bestandsaufnahme darüber, wie der Baum aussieht, gesund, gestresst, geschädigt. Also man muss da ein bisschen schätzen, aber die Macher der Seite hoffen sich, dass ganz, ganz viele Infos zu ganz vielen verschiedenen Bäumen in der Umgebung und deutschlandweit dazukommen, sodass man möglicherweise ein bisschen abchecken kann, was den Bäumen gut tut und was nicht. Ich denke, das ist eine wirklich fetzige Seite. Da kann man eine ganze Menge selber machen, aktiv werden und möglicherweise einfach helfen, die Städte der Zukunft baumfreundlicher zu machen und eben mit vielen Bäumen auch zu versehen, die das neue Leben in der Stadt, also mit den ganzen Hitzewellen und sonst was, aushalten können. Finde ich eine tolle Idee. Im Internet einfach eingeben www.treechecker.de. Tolle Sache.
Als zweites möchten wir euch auch auf die Seite des Wissenschaftsjahres aufmerksam machen. Wie ihr wisst, der Faktensammler ist auch ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 Bioökonomie gefördert wird. Und auf dieser Wissenschaftsjahrseite gibt es ganz, ganz viele Informationen zur Bioökonomie. Zum Beispiel könnt ihr euch hier Kurzfilme angucken, was alles so in der Bioökonomie steckt. Zum Beispiel könnt ihr erfahren, warum Holzhäuser das Klima schützen und dass Algenkerosin eventuell der Flugzeugtreibstoff der Zukunft sein könnte. Zudem könnt ihr euch Experimente für zu Hause angucken. Zum Beispiel, wie färbe ich mit Pilzen? Wie fermentiere ich meinen Tee? Oder auch, wie mache ich meine DNA sichtbar? Hier könnt ihr euch auch viele weitere Sachen angucken, welche Aktionen stattfinden. Und auch alle anderen Förderprojekte des BMBF. Also schaut einfach mal auf wissenschaftsjahr.de/2020-21.
Bioökonomie im Dialog, das ist unser Thema heute und da geht es genau um die Beteiligung von euch. Im BMBF-Projekt Bioökonomische Nutzungspfade, Diskurs und Kommunikation, also kurz Biodisco, testen und untersuchen WissenschaftlerInnen am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen Methoden und Ansätze der Kommunikation und Partizipation zum Thema pflanzliche Biomasse. Faktensammlerin Maria hat sich mit Dr. Jan-Hendrik Kammlage und Nicole de Vries getroffen und herausgefunden, wie die beiden mit den unterschiedlichsten Akteuren ein gemeinsames Verständnis für eine nachhaltige Bioökonomie entwickelt haben. Aber zuerst wollten wir natürlich von unseren Interviewpartnern wissen, wo sie den Begriff Bioökonomie zuerst gehört haben.
Ich habe lange überlegt, wann ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe und bin dann in meine Erinnerung drauf gestoßen, das muss 2012, 2013 gewesen sein. Da ist bei Wagenbach, das ist ein kleiner Verlag in Berlin, ein Buch erschienen von James Smith und das hieß Biotreibstoffe. Und das war eine kritische Auseinandersetzung mit einem Technikoptimismus und der gute James Smith hat sehr plakativ angeprangert, dass wir so mit der Bioökonomie nicht voranschreiten können. Und er hat da vor allen Dingen den Technologieoptimismus kritisiert und vor allen Dingen auch diese Energieproduktion durch Nutzpflanzen, die dort damals aufkam und dann auch verschiedene Krisen, wie diese Tangtella-Debatte dann auch nach sich geführt hat oder auch die Maiskrise. Und da plädiert er für eine stärkere systematische Betrachtung dieser Technologien und wie wir sie in die Gesellschaft bringen. Aber das eigentlich hatte ich damals noch überhaupt keinen Begriff oder keine Vorstellung von dem Begriff Bioökonomie. Und ich muss auch sagen, das ist lange so geblieben. Selbst nachdem ich angefangen habe mit der Forschung, blieb mir das doch lange sehr vage. Es ist ein extrem multidimensionales Konzept und es ist echt schwer, das wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Ich würde immer von Bioökonomien oder beziehungsweise von verschiedenen Bioökonomie-Konzepten sprechen. Ich glaube, dann kriegt man die Sache etwas kleiner und auch für normale Menschen verständlicher. Ich weiß, dass ich das Erste, als ich darüber nachdachte damals, dass es irgendwas mit Forstwirtschaft und Biolandbau zu tun hat. Und ich glaube, mit dieser Wahrnehmung, das zeigen, glaube ich, auch viele Studien, bin ich da nicht ganz alleine. Ich glaube, wenn man einen Otto-Normalverbraucher fragt, was denn Bioökonomie ist, kommt man relativ schnell dazu, dass es das ist. Und was das wirklich bedeutet, wissen doch eigentlich nur die wenigsten. Es gibt einem schon Hinweise darauf, wie es zu dieser Begrifflichkeit gekommen ist. Das ist ein wissenschaftsgeprägter Begriff und auch politisch geprägter Begriff, der von Eliten gerahmt wurde und der jetzt versucht wird, in die Gesellschaft zu bringen. Ja, das würde ich mal vielleicht so als erste Rahmung mitgeben. Vielleicht kommen wir dann noch im weiteren Verlauf des Gesprächs noch zu anderen Themen, die damit zusammenhängen.
Und du, Nicole, wann hast du das erste Mal Bioökonomie gehört? Erinnerst du dich?
Ja, erinnere ich mich. Ich habe tatsächlich erst jetzt im Rahmen des Forschungsprojektes das erste Mal von Bioökonomie gehört, beziehungsweise dann auch, als eben meine Stelle ausgeschrieben wurde. Und ja, dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass ja unser Forschungsschwerpunkt eigentlich die Partizipationsforschung ist und wir uns dann auch im Rahmen der einzelnen Projekte in unterschiedliche Themen einarbeiten. Das sind zwar immer Themen so im Bereich Nachhaltigkeit und Transformation, aber zumindest das Thema Bioökonomie war für mich dann total neu. Und ja, mir geht es da ganz ähnlich wie Jan-Hendrik. Ich finde es auch nach wie vor, trotz 3 Jahre Arbeit zu diesem Thema, immer noch schwierig, den Begriff zu fassen, weil ja einfach so viele unterschiedliche Themen und Aspekte darunter fallen. Und ja auch so unterschiedliche Akteure sich mit dem Thema beschäftigen, die alle ihre ganz eigenen Ideen und Vorstellungen haben. Ja, dass ich das auf jeden Fall bestätigen würde, dass ich auch nicht von der einen Bioökonomie sprechen würde, sondern ja, ganz viele unterschiedliche Konzepte da existieren.
Und was bedeutet aber für dich ganz persönlich, vielleicht auch in deinem Alltag, wenn du sagst, ich mache hier Bioökonomie, also ich zum Beispiel wasche mit Kastanien. So, cool, das ist für mich schon so ein Schritt Bioökonomie.
Ja, das stimmt. Also das, ich würde mal sagen, das große Thema nachhaltiges Wirtschaften ist bei mir auch auf jeden Fall ein Thema, das im Alltag sehr präsent ist. Aber ich glaube einfach, dass Bioökonomie da ein Teil des Ganzen ist, aber also ein Baustein, und es aber noch viele weitere Themen dazukommen, was auch so ein bisschen in dem Kontext von anderen Konzepten und Strategien sehen muss. Klar, also bei mir im Alltag ist es auch so. Ich bemühe mich auch darum, neue alternative Konzepte zu finden. Wie du sagst, mit Kastanien waschen, solche Dinge mache ich auch. aber ich glaube, die wenigsten würden jetzt spontan sagen, dass sie das unter Bioökonomie verstehen.
Ja, ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich hatte auch das Gefühl, also durch die bisherigen Podcast-Folgen haben wir auch immer nachgefragt, was ist denn Bioökonomie für euch, dass da ganz, ganz unterschiedliche Antworten auch kommen. Wie ihr sagt, es scheint so ein Dachbegriff zu sein, der eben aus der Wissenschaft, Politik rein in die Gesellschaft getragen werden soll. Und ich finde, so habe ich das Gefühl, er ist schon auch ein bisschen angekommen. Also allein, wie viele Projekte es allein zu dem Thema gibt, es werden ja auch immer Sachen dann gefördert. Und ihr seid ja jetzt bei dem Projekt Biodisco unterwegs. Da steckt auch Bio drin und Bioökonomie. Was würdet ihr denn sagen, welche Art von Bioökonomie macht ihr da und wie kam dieser ja famose Begriff überhaupt zustande? Also was bedeutet Biodisco denn?
Biodisco ist die Abkürzung für bioökonomische Nutzungspfade, Diskurs und Kommunikation. Das ist also der lange Titel unseres Forschungsprojektes, aber Biodisco klingt natürlich viel cooler. Ja. Das ist ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird und an dem neben uns noch das Forschungszentrum Jülich, das Fraunhofer Umsicht und das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin beteiligt waren oder noch sind. Noch läuft das Projekt ja. Und das Projekt hat zum Ziel, ja, Formate und Methoden zu entwickeln, zu erproben und zu erforschen, die dazu dienen, die unterschiedlichen Akteure in die Gestaltung einer nachhaltigen Bioökonomie einzubeziehen. Und der Ansatz oder der Ausgangspunkt war quasi, dass es nach wie vor so ist, dass die Diskussion darüber, was nun eigentlich Bioökonomie ist, was vielleicht auch eine nachhaltige Bioökonomie ist und wie diese Bioökonomie umgesetzt und gestaltet werden soll, vor allem von Experten und Expertinnen aus Politik, aus Wirtschaft und Wissenschaft geführt wird, dass aber zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure oder zum Beispiel auch Konsumenten und Konsumentinnen, die ja am Ende auch die neuen biobasierten Produkte kaufen sollen, bisher eher weniger beteiligt sind. Und dass auch insgesamt, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, der Begriff in der Bevölkerung nach wie vor ziemlich unbekannt ist oder auch mit ganz anderen Vorstellungen verbunden wird. Wir haben auch in unserem Projekt Umfragen durchgeführt, die gezeigt haben, dass wenn die Befragten den Begriff Bioökonomie hören, sie zuerst an ökologische Landwirtschaft denken oder an die biologische Abbaubarkeit von Produkten oder von Kunststoffen, was natürlich Themen sind, die eine Rolle spielen, aber jetzt vielleicht nicht zwangsläufig erstmal die Bioökonomie charakterisieren.
Du hast ja eben schon zwei Bereiche genannt. Macht ja auch eher so Partizipationsforschung. Ja, was gibt's denn noch in der Gesellschaft? Welche Formate gibt es denn dort, sich zu beteiligen?
Ja, dazu kann man vielleicht sagen, dass wir Experten für dialogorientierte Bürgerbeteiligung und Expertinnen sind. Das sind spezielle Formate, die so in den letzten 20, 30 Jahren unheimlich an Resonanz gewonnen haben, die sich vervielfältigen und die an vielen Stellen auch ihren Einsatzmöglichkeiten finden. Und wir erforschen und erproben, das hat ja gerade Nicole schon zum Besten gegeben, diese Beteiligungsformate und schauen an, unter welchen Bedingungen sie was leisten können und auch was nicht. Also auch die Grenzen sollen im Mittelpunkt stehen. Und wir tun das auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, wir machen da jetzt nicht klassische Forschung, die diese Prozesse nur beobachtet, aus einer neutralen oder allparteilichen Perspektive heraus, sondern wir machen mit. Wir konzeptionalisieren diese Prozesse, setzen sie dann auch mit Dienstleisterinnen und Dienstleistern um, also Fachleuten, die speziell moderieren können oder die bestimmte Methoden sehr spezifisch ausüben können. Das ist nicht unser Beritt, aber wir sorgen dann dafür, dass die Akteure mit ihrem Wissen zusammenkommen und dass dann möglichst inklusive und allparteiliche Prozesse herauskommen. Und wir können eigentlich auch gut zeigen, wenn wir diese Prozesse gut umsetzen, wenn wir eine Umfeldanalyse gemacht haben, also wir die Bedingungen kennen, unter denen diese Beteiligung stattfindet, dann können wir auch zeigen, dass es gute Ergebnisse erzielt werden, fachlich qualifizierte Ergebnisse. Und wir können zeigen, dass da die Akteure auch Vorschläge entwickeln, die für viele nachvollziehbar sind, also anerkennungswürdig sind. Ja, und die Vielfalt der Formate reicht von kleinen Formaten, wo 12 zufällig ausgewählte Laienbürger zusammenkommen, bis hin zu Großformaten, wie zum Beispiel in Amerika umgesetzt von American Speaks. Das ist eine Organisation, die hat 5000 Leute in Prozessen zusammengebracht, dezentral an Tischen, die dann über Netzwerke zusammengeschaltet wurden. Also das Spektrum ist riesig, immer weiter wachsend. Und wer sich für das interessiert, der kann eine internationale Plattform aufsuchen im Netz, die heißt Participedia. Und da kann man das ganze Spektrum dieses wachsenden Bereiches nachvollziehen und sich auch informieren über die verschiedensten Formate, die es da gibt. Momentan zum Beispiel ist ein Format in Deutschland relativ wichtig geworden und was immer mehr verbreitet wird, das sind Citizen Assemblies. Auch dieses Format, der ein oder andere wird es vielleicht schon gehört haben, es wird gerade auf der Bundesebene umgesetzt und erprobt von verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren. Auch da sind wieder Zufallsbürger, spielen eine große Rolle. Ist ein längerer Prozess, Experten sind mit eingebunden. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, wo die Stärke dieser Formate sind. Ne? Also dass es unvoreingenommene Ergebnisse erzeugt, dass verschiedene Wissenshintergründe mit verschiedenen Akteursgruppen zusammengebracht werden. Das ist sehr sorgfältig organisiert. Man legt großen Wert darauf, dass viele verschiedene Interessen und Akteure abgebildet werden in den Prozessen. Und so kommen dann, wenn man es gut macht, auch sehr nachvollziehbare und gute Ergebnisse.
Es wirkt fast so ein bisschen, als wenn ihr auch so eine Mittlerfunktion, Vermittlerfunktion inne habt zwischen den verschiedenen Akteurinnen der weitreichenden Bioökonomie zu vermitteln. Bei eurer Auswertung, wie ist denn da so die Stimmung? Also ihr habt ja auch verschiedene Perspektiven oder Positionen analysiert, angeguckt, eben die Erzeuger, Verbraucher, also auch Betroffene oder auch Gegnerinnen oder eben die Befürworter und Befürworterinnen der Bioökonomie. Welche Stimmung habt ihr da irgendwie aufgegriffen?
Na, da würde ich, kurz ein bisschen ausholen, weil ich glaube, es ist wichtig, zu verstehen, unter welchen Bedingungen sozial-ökologische Transformation heute stattfindet. Wir reden ja von Wandel. Wandel bedeutet, dass es Risiken und Lasten in der Gesellschaft umverteilt werden. Das ist erstmal so. Ne? Also denken wir zum Beispiel an die Veränderung der Landschaften, die durch einen ausgeweiteten Biomasseanbau durch Nutzpflanzen einhergehen. Das bedeutet für viele Menschen Veränderungen, Lasten auch. Ihr Eigentum wird entwertet, Landschaft verändert sich. Das wird nicht von vielen Leuten als was Positives wahrgenommen. Es wird oft kritisiert und es entstehen gesellschaftliche Konflikte, Akzeptanzfragen, Fragen auch über die Folgen der Technologien. Das heißt, Wandel ist immer etwas, was man gestalten muss und wo man mit Konflikt rechnen muss. Der Ralf Dahrendorf hat mal gesagt, Konflikt ist der Normalfall in der Gesellschaft und nicht die Ausnahme. Und ich finde, das ist eine sehr kluge Beobachtung. So, und wenn wir jetzt über Bioökonomie und diesen sehr doch umfassenden Ansatz, dass wir eine gesamte Wirtschaftsweise verändern wollen, wir haben das ja vorhin besprochen, also ein global, als ein Dachkonzept, dann wird klar, dass damit, wenn wir das gesellschaftlich umsetzen wollen, wir das nicht ohne die Gesellschaft tun müssen, sondern ganz andersherum, von frühzeitig mit der Gesellschaft zusammen entwickeln. Und da ist sozusagen das, was wir erproben, die Beteiligungsformate, der Versuch, diese Konflikte frühzeitig zu adressieren, die Interessen, die unterschiedlichen, die natürlicherweise da sind und die auch nichts Schlechtes sind, sondern die was Produktives haben, die zusammenzubringen und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Das ist das, was die Formate auf einer abstrakten Ebene leisten sollen und können. So, aber gleichzeitig muss man festhalten, die Demokratie, und das merken wir im Moment alle, gerade jetzt in der Corona-Zeit, operiert unter Bedingungen, die nicht einfacher geworden sind, genau diesen Wandel herzustellen und ihn zu gestalten. Sprich, wir haben im hohen Maß sozial ungleiche Gesellschaft, wir haben eine polarisierte Gesellschaft, wir haben eine Parteienlandschaft, die sich weiter ausfragmentiert, wir haben eine Vertrauenskrise gleichzeitig in die Politik und wir haben eine starke Akzeptanzorientierung der Politik, also dass nur noch die Maßnahmen vorgenommen werden, für die man in dem Augenblick Zustimmung in der Gesellschaft wahrnimmt. Gleichzeitig gepaart mit einer Krise der Öffentlichkeit, dass Leitmedien ihre Wirkung nicht mehr in die gesamte Gesellschaft bringen, dass wir eine fragmentierte Öffentlichkeiten haben und dass Wahrheit letztlich verhandelbar wird. Und das sind alles Bedingungen, die sich unheimlich darauf auswirken, ob und inwieweit wir überhaupt eine Bioökonomie langfristig gestalten können, im Sinne dessen, dass wir die Gesellschaft verändern müssen. So. Und an dieser Ausgangslage operieren wir. Und jetzt kommen sozusagen das, was wir mit unserem Projekt versucht haben, verschiedenste Formate eben zu erproben. Und da würde ich jetzt an dich übergeben, Nicole, und dass du vielleicht nochmal erklärst, was haben wir da eigentlich gemacht, um das so ein bisschen zu verstehen oder auch an den nachvollziehbar zu machen.
Ja, also im Rahmen des Projekts haben wir zwei solcher Formate durchgeführt. Einen BürgerInnenrat, in dem es darum ging, die Folgen des Biomasseanbaus für eine Region zu diskutieren, und einen Zukunftsrat, in dem es dann stärker darum ging, in die Zukunft zu schauen, eine Zukunftsvision zu entwickeln und auch Empfehlungen an die Politik zu erarbeiten. Und das waren in beiden Fällen kleinere Formate mit ca. 20 Teilnehmenden, weil es auch um lokale Themen ging. Und Jan-Henrik hatte es schon erwähnt, diese Teilnehmenden werden zufallsbasiert ausgewählt. Das läuft so ab, dass also über die Einwohnermelderegister Personen ausgelost werden und eingeladen werden. Das heißt, es hat im Prinzip nicht, also es kann nicht jeder einfach teilnehmen an diesen Formaten, sondern man muss ausgelost werden. Aber so wird eben sichergestellt, dass jeder die gleiche Chance hat, teilzunehmen. Und in einem zweiten Schritt können sich dann diese eingeladenen Personen sozusagen anmelden, ihr Interesse bekunden, und unter all denjenigen, die sich angemeldet haben, wird dann nochmal ausgelost, und dabei werden Kriterien berücksichtigt wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Herkunft, Bildungshintergrund, sodass wir am Ende eben eine möglichst diverse Gruppe haben oder eine Gruppe, die eben die Gesellschaft abbildet. Und dann geht es aber nicht nur darum, dass diese Menschen vor Ort sind, also physisch anwesend sind, sondern dann geht es auch darum, ihnen eben vor Ort zu ermöglichen, sich aktiv zu beteiligen.
Du hast eben gesagt, ihr habt diese zwei Formate ausprobiert, Bürgerinnenrat und dieser Zukunftsrat, wo eben Personen durch Losverfahren, auch mal schön dieses Losverfahren, nicht als Wahlverfahren, es gibt auch das Losverfahren, gewählt wurden. Sie konnten sich da einbringen. Wie kann man sich das dann vorstellen, wurde denn gefragt, was habt ihr denn jetzt für Vorstellungen für die Zukunft, wie wollt ihr denn leben oder wie diese Beteiligung da aussah von den Leuten?
Genau, also in dem ersten Format stand eben die Frage nach dem Biomasseanbau im Vordergrund, da wurde also eher ein bisschen in die Vergangenheit geguckt und auch in die Gegenwart, wie wird aktuell Biomasse angebaut, welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus. Und in dem Zukunftsrat ging es dann eben stärker darum, wie gesagt, eine gemeinsame Zukunftsvision zu entwickeln. Wie kann eine Bioökonomie in unserer Region auch aussehen? Welche Bedürfnisse und Wünsche gibt es und ja, welche Empfehlungen eben diese Bioökonomie zu gestalten?
Nordrhein-Westfalen soll ja eben als Fallbeispiel dazu dienen, wie auch hier oben unsere Nordostregion, ist ja auch eine Pilotregion Bioökonomie. Wie stellen sich die Beteiligten dieses Zukunftsrats denn die Zukunft vor, die bioökonomische Zukunft? Was kann denn da so für Antworten?
Also vielleicht nochmal zum regionalen Kontext. Der Bürgerinnenrat, der zuerst stattgefunden hat, der hat im Münsterland stattgefunden. Das Münsterland ist ja auch bekannt als eine Region, in der massiv Biomasse angebaut wird, nämlich Mais. Also bekannt als Region mit monokulturellen Maisfeldern, Maislabyrinthen. Und der Zukunftsrat hat im Rheinischen Revier stattgefunden, also einer Region, die sich gerade im Strukturwandel befindet, wo auch, da kann Jan Henrik vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, weil es da noch ein anderes Projekt gibt, in dem es um das Rheinische Revier geht, in dem eine Modellregion Bioökonomie erprobt werden soll, ähnlich vielleicht wie bei euch im Nordosten. Also Jan-Henrik, vielleicht willst du da noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, das ist tatsächlich eine der Modellregionen, die im Strukturwandel adressiert werden, neben der Lausitz. Und auch da spielt die Bioökonomie übrigens eine große Rolle. Und hier werden wirklich in der Forschung entwickelte Konzepte in die Praxis überführt. Und das Forschungszentrum Jülich ist dort ein treibender Akteur, der versucht, diesen Transfer der wissenschaftlichen Innovation in die Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch in die Wirtschaft und auch in den Bioanmassebau in der Landwirtschaft voranzutreiben. Und die haben sich da eine ganze Menge ausgedacht. Das ist jedenfalls der Kontext, in dem dieser Zukunftsrat stattgefunden hat. Und die Grundannahme war, dass natürlich die Menschen dadurch, dass sie dort wohnen in dieser Region, schon mal Kontakt hatten zu Bioökonomie und den Ideen und den Konzepten, sodass eine Form von Betroffenheit entsteht, die dann am Ende so eine Art Resonanzboden für unsere Beratung und Deliberation liefert. Im Münsterland war das ähnlich. Da war es eben der Biomasseanbau, die Monokultur und die vielen negativen Folgen, die damit verbunden werden, von der wir ausgingen, dass die Menschen dadurch eine Form von Sensibilisierung haben und auch Lust haben, über dieses Thema zu reden. Und sich 1,5 Tage Zeit zu nehmen, um mit uns intensiv in dieses Thema einzusteigen. Das ist ja nichts, was man erwarten kann von den Menschen, sondern das ist etwas, was eine große Gabe ist und worüber man sich sehr, sehr freuen kann, dass man immer wieder Leute findet, die diese Aufgabe auf sich nehmen und dann ihre Freizeit, ihre Lebenszeit dafür opfern, dass sie in solchen Prozessen mit dabei sind. Und das dann auch meistens mit einem großen Engagement. Du hattest ja vorhin nochmal gefragt, wie ist denn das, wie sieht sowas ganz praktisch aus? Ne? Das sind 1,5 Tage, die kommen dann am Freitag, die Leute. Die trudeln gemeinsam ein, dann werden sie begrüßt. Es wird so ein bisschen erzählt, was denn passieren soll die nächsten 1,5 Tage. Sie sind natürlich vorher schon mal informiert worden, aber dann kommt man erstmalig zusammen und da entsteht sowas wie so ein Spirit. Wenn die Gruppe sich zum ersten Mal findet, und das kann man ganz schwer in einem Text beschreiben, die Wissenschaftler das ja klassischerweise täten. Es ist auch schwer, das in Worte zu fassen. Da entsteht etwas innerhalb dieser 1,5 Tage, was nur kaum nachvollziehbar ist. Da wird aus Einzelnen, die sich erstmal nicht kennen, die sich auch erstmal ein wenig beäugen, eine Gruppe, die sich vertraut und die am Ende gemeinsam agiert. Und auch noch Spaß daran hat. Dafür sorgen wir natürlich auch ein Stück weit, durch ein Programm, was gemeinsame Zeiten bedeutet, dass sie zusammen miteinander essen, dass wir aber auch zum Beispiel Angebot von Schauspielern wahrnehmen, wo die Gruppe sich entwickelt und finden kann, aber auch von Experten, die lebensnah dann dabei sind und ihre Forschung und ihre Erkenntnisse, das, was sie als gesichertes Wissen verstehen, den Leuten lebensnah vermitteln. Das heißt, sie stehen da nicht und halten einen abstrakten Vortrag, sondern sitzen in einem Kreis mit den Leuten zusammen und dann entsteht eine Frage- und Antwortsituation, wo dann am Ende wirklich viele am Ende sagen, oh ja, das hat mich jetzt weitergebracht. Nicht, weil der Professor oder die Professorin abstrakt formuliert hat, was sie so alles weiß, sondern weil es in den Dialog gegangen ist und man da gemeinsam nach Erkenntnissen sucht. Und auch die Fragen, die dann aus den Gruppen kommen, haben eine hohe Qualität. Das kann man auch immer wieder sagen. Da entsteht wirklich ein Raum, in dem Wissen sich neu strukturiert. Weil auch die Experten und Experten diskutieren ja in der Regel mit ihresgleichen. Ja, das führt meistens zu sehr schematischen Austauschen. Und das, was der andere Kollege schon längst weiß oder geschrieben hat, das weiß man in der Regel dann schon. Aber hier entstehen Fragen, mit denen haben die erstmal nicht gerechnet. Und kommen dann auch selbst oft ins Nachdenken. Und ich finde, diese Prozesse, wenn man sie wirklich auf Augenhöhe hinbekommt, durch eine schöne oder allparteiliche Moderation, die in der Lage ist, auf diese unterschiedlichen Hintergründe, das unterschiedliche Wissen wertschätzend wahrzunehmen und nicht zu sagen, die einen wissen nichts und die anderen wissen viel und wir reden jetzt nur noch mit denen, die viel wissen. Nein, das Ganze hat den Anspruch auf Inklusivität. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir das über 1,5 Tage gut hinkriegen, dann entsteht dieser Spirit und dann entstehen am Ende auch Ergebnisse, wo man das Gefühl hat, ja, da haben Leute wirklich nachgedacht, sie haben sich informiert, sie sind in einen Prozess gegangen und schaffen es als Gruppe und nie als Einzelner, das ist mir ganz wichtig, und schaffen es als Gruppe, eine höhere Form von Weisheit zu erlangen an der Stelle. Das hört sich jetzt eher unwissenschaftlich an, aber das ist ein Begriff, mit dem man sehr schön operieren kann, wie ich finde. Das ist die Weisheit der vielen, aber sie entsteht eben nur unter wirklich guten Bedingungen, das muss man auch sagen. Im Internet entsteht diese Weisheit der vielen selten. Da geht es dann eher um die große Gereiztheit, wie ein Kollege, der Bernard Perksen, das beschrieben hat. Es endet oft in Beschimpfungen und es wird eher die Differenz stark gemacht zwischen dem, was der eine weiß und der andere denkt. Und das ist nichts, was ich konstruktiv finde für eine Demokratie. Ich habe das vorhin schon beschrieben. Wir brauchen diese Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo das Wissen der vielen und der unterschiedlichen Hintergründe zusammenkommt, um man wirklich auch die Interessen, die unterschiedlichen, auch überwinden kann, ein Stück weit. Oder zumindest Pfade entwickelt, wo alle mit leben können. Und das ist eben der höhere Zweck dieser Formate. Und das waren jetzt zwei Beispiele. Es gäbe aber noch viele, viele andere, wie man das machen könnte.
Und um das vielleicht nochmal zu ergänzen, Jan-Henrik hat das schon angedeutet, also es geht eben ja nicht darum, einen thematischen Zugang nur über Frontalvorträge zu finden, also überhaupt nicht nur über Wort und Schrift zu finden, sondern zum Beispiel auch emotionale Zugänge zum Thema zu ermöglichen und erstmal auch gemeinsam zu schauen, was hat jetzt so ein komplexes Thema wie die Bioökonomie überhaupt mit mir zu tun? Und nochmal 1-2 Sätze zu den Ergebnissen zu verlieren. Also die Teilnehmenden sehen die Bioökonomie schon als große Chance für regionale Entwicklung, aber hinterfragen die Prozesse eben auch sehr kritisch und wünschen sich natürlich, dass eben ihre Region nicht eine Region wird, die irgendwann mal durch den monokulturellen Anbau von Biomasse gekennzeichnet ist. Hinterfragen aber auch, woher kommen stattdessen die Rohstoffe? Ne? Also kann die Lösung am Ende sein, die Rohstoffe dann stattdessen aus Brasilien zu importieren und da dann Flächen in Anspruch zu nehmen. Also haben schon einen sehr kritischen Blick darauf, wünschen sich die Förderung ökologischer Landwirtschaft. Aber was sie sich vor allem wünschen, und das finde ich halt auch immer ein schönes Ergebnis, ist, dass sie dauerhaft beteiligt werden an der Gestaltung der Bioökonomie. Und dass für viele jetzt auch so diese erste Erfahrung mit Beteiligung ein Anreiz irgendwie gewesen ist, zu sagen, ja, das macht auch Spaß und das ist ein Thema, das uns interessiert und wichtig ist und wir wollen da weiter dabei sein.
Ich glaube, diese Beteiligungsformate mit ganz unterschiedlicher Ausprägung sind sehr, sehr wichtig für solchen Prozess oder einen Wandel, den man anstoßen möchte, hin zu einer anderen Wirtschaftsform. Und ja, was ihr so ein bisschen beschrieben hat, hört sich total schön an, auch dass ihr wirklich die Leute genommen habt und sie auch gefragt habt, was wollt ihr, was für Fragen habt ihr auch an Expertinnen, vor allem die Stimme der Bürger und Bürgerinnen dort einzubringen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen ist es sehr schön, dass immer mehr solche Formate, wo sich beteiligen können, partizipieren können, dass sie im Entstehen sind. So eben, ne, Jan-Hendrik, du hast auch gesagt, diese Bürgerinnenversammlung der EU ist ja auch schon ein Teil. Und ja, manchmal kommen da eben Fragen, an die man vielleicht auch nicht gedacht hat. Eben hatte ich das Gefühl, das kam so ein bisschen raus, die Leute wollen sich beteiligen, auf jeden Fall, und wollen auch diesen Wandel eben hin zu einer biobasierten, nachhaltigen Wirtschaftsform. Doch vielleicht so ein bisschen haben sie auch Angst, dass diese Wirtschaftsform wieder eine ist, die auf Profit aus ist, wo dann vielleicht ausgebeutet wird in Monokultur. Ja, ganze Hektar vielleicht jetzt nur mit einer Pflanze. Also das, was sie eben nicht wollen.
Ja, das kann man erstmal grundsätzlich bestätigen. Insofern würde ich dir recht geben. Es geht um verschiedene Interessen, es geht um Zielkonflikte, die in der Gesellschaft verhandelt werden müssen, zwischen Ökonomie, zwischen Ökologie und auch dem sozialen Bereich. Und Bürgerinnen und Bürger, wenn sie denn unsere Gesellschaft widerspiegeln ein Stück weit, wenn wir Prozesse generieren, wo das sozusagen der Fall ist, dann findet auch eine Abwägung dieser Zielkonflikte statt und dieser unterschiedlichen Interessen. Und man kann sagen, in der Tendenz ist es so, dass sie tatsächlich Nachhaltigkeitsaspekte im Sinne der Ökologie in der Regel höher bewerten, als es vielleicht andere Akteure in der Gesellschaft tun. Das können wir festhalten. Und das kommt auch bei vielen Prozessen heraus, wo Bürgerinnen und Bürger in der Pluralität strukturiert beteiligt werden. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, Beteiligung hat auch Grenzen. Du hast gerade gesagt, dass alle beteiligt werden wollen. Das würde ich so nicht sagen. Sie wollen sich beteiligen, je nachdem, mit welchen Ressourcenausstattungen sie unterwegs sind. Also sprich Menschen mit viel Zeit, mit vielen Ressourcen, mit hohen Bildungsabschlüssen. Da steigt die Chance erheblich, dass sie sich beteiligen und auch teilnehmen. Und wir wissen genau, dass soziale Problemlagen, Menschen, die geringe Ressourcenausstattung haben oder die in einer bestimmten Lebenslage sind, wie zum Beispiel alleinerziehende Väter oder alleinerziehende Mütter im Schichtdienst, dass wir an bestimmte Gruppen immer weniger rankommen. Und das war das, was ich am Anfang nochmal erwähnen wollte. Die soziale Ungleichheit, die gesellschaftliche Polarisierung, das sind Entwicklungen, die für die Demokratie äußerst problematisch und schwierig sind. Wir haben das jetzt gerade in Amerika erlebt, da gibt es Kipppunkte, wo Systeme auch sich verändern können und wo die Demokratie unter Druck gerät. Und diese Formate, die wir hier entwickeln, die versuchen sozusagen Räume zu schaffen, wo wir diese Unterschiede doch zumindest bearbeitbar machen. Aber trotzdem ist Demokratie und sind auch Partizipationsformate davon abhängig, dass gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in eine andere Richtung gehen. Also ich plädiere im hohen Maße dafür, die soziale Gleichheit stärker in den Mittelpunkt zu rücken und die Polarisierung in der Gesellschaft zu adressieren und wahrzunehmen, dass die Gesellschaft, wenn sie sich so weiterentwickelt, dass die Demokratie in Gefahr gerät. Und das sehen wir nicht nur in Deutschland, das sehen wir in vielen Ländern, in Osteuropa, wo Rechtspopulismus und andere Gruppen in der Gesellschaft, die von dieser Polarisierung profitieren und die nicht gerade demokratisch unterwegs sind. Und das ist mir immer wichtig. Wir reden immer gerne von einzelnen Formaten, wir reden von der Bioökonomie. Aber das Ganze hat einen globalen oder einen großen Kontext, in dem sich das bewegt. Und das muss man, glaube ich, mitreflektieren, um nicht naiv auch gegenüber Bürgerbeteiligung zu werden. Die Bedingungen für Bürgerbeteiligung genauso wie die Ausübung von Demokratie werden immer schwieriger. Und hier gilt es gegenzusteuern. Wenn wir einen Gesellschaftswandel, sei es zur Bioökonomie, sei es die Energiewende oder etwas anderes, wenn wir ihn konstruktiv entwickeln wollen und wenn wir ehrgeizige Ziele haben wollen, wie jetzt im Klimaschutz, dann müssen wir auch an diesen Rahmenbedingungen arbeiten.
Absolut. Solche Rahmenbedingungen, also seien sie jetzt auch politisch oder ökonomisch, die gibt es noch nicht so. Bei der Bioökonomie, das ist ja eigentlich so auch das Ziel, wohin es steuern soll, dass man da vermitteln kann und auch vielleicht mal Sachen einheitlich geschrieben hat und an denen man sich auch orientieren kann. Ich habe es ja auch gesagt, ihr habt Handlungsempfehlungen ausgeschrieben durch eure Erfahrung jetzt aus dem Projekt. Eine ist ja, dass die Bürgerinnen mehr beteiligt sein sollten. Welche Handlungsempfehlungen habt ihr denn noch?
Wir haben uns ja in dem Prozess im Rheinischen Revier jetzt ausschließlich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Biomasseanbau beschäftigt und da hauptsächlich den Punkt gesehen. Wir haben uns jetzt nicht mit der Breite der Bioökonomie beschäftigt, also wir haben uns nicht weniger mit Gentechnik beschäftigt und anderen Technologien, die ja genauso in der Pharmazie, in der Biotechnologie entwickelt werden. Das lassen die Formate nicht zu, das muss man ehrlicherweise sagen. Auch hier muss man reduzieren, vereinfachen, es zugänglich machen für die Bürgerinnen und Bürger, was immer eine Herausforderung ist. Das heißt, da finden thematische Eingrenzungen statt. Man kann nicht über die Bioökonomie als Ganzes in 1,5 Tagen informiert beraten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Insofern sind die Aussagen und die Empfehlungen, die da entwickelt wurden, haben einen begrenzten Charakter. Begrenzt in dem Sinne, dass da keine Aussagen über die gesamte Bioökonomie und die verschiedensten Konzepte gemacht werden, sondern dass wir hier die Biomasse in den Vordergrund stellen und gucken, wo sind da Konflikte und Themen, die die Leute informieren. Wenn du noch mal ein paar Sätze dazu verlieren könntest, Nicole, wäre das super, was jetzt konkret die Empfehlungen waren. Das wäre, glaube ich, hilfreich.
Genau, also die Empfehlungen, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja nicht unsere Empfehlungen, sondern eben die Empfehlungen, die durch die Bürgerinnen und Bürger in den Formaten entwickelt wurden. Und dazu gehören dann eben Empfehlungen wie Förderung der ökologischen Landwirtschaft, transparente, faire Lieferketten fördern, aber auch Themen wie Bioökonomie, Nachhaltigkeit stärker in Lehrplänen, in Bildungsplänen verankern. Dazu gehört, was ich schon angesprochen habe, Anwohnerinnen, Anwohnende, Betroffene dauerhaft einzubeziehen. Dann wurde der Wunsch geäußert, dass aber auch öffentliche Institutionen, Politik und Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen, was also zum Beispiel Beschaffungswesen angeht. Das ist so die Richtung, in die das Ganze geht. Kann man auch nachlesen auf unserer Website www.dialogbioökonomie.de. Da findet man allerlei, was wir so im Projekt entwickelt und erarbeitet haben.
Ja, dann unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut gerne mal auf die Seite und informiert euch, beteiligt euch. Welche Chancen seht ihr denn in einer, also ganz persönlich in einer biobasierten, nachhaltigen Kreislaufwirtschaft?
Ich bin erstmal der Meinung, das ist ein politisches Konzept, was als Vision gestartet ist, was als Vision unglaublich attraktiv ist. Und man denke, da wird geschrieben, dass die Lebensqualität sich der Menschen erhöhen soll, dass Innovationen gefördert werden soll, grünes Wachstum, also erstmalig die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch dadurch ermöglicht werden soll. Das alles soll dann dazu beitragen, dass wir Klimawandel und alles Nahrungsmittelknappheit, dass wir dem etwas entgegenstellen können. Ja, das ist hochattraktiv, finde ich auch nachvollziehbar. Ich glaube nur nicht, dass das so einfach ist. Diese Vision muss in der Phase jetzt der Erprobung und noch stärkeren Erprobung und auch kritischen Hinterfragung, und da sind wir, glaube ich, jetzt gerade, es sind Modellregionen, wo etwas erprobt wird, wo verschiedene Dinge erprobt werden und wo diese Annahmen, die ich gerade beschrieben habe, die im politischen Diskurs sehr prägend sind, also die Visionen und die Erwartungen, die hohen Erwartungen, wo die auf eine Probe gestellt werden. Und wir wissen immer, wenn es dann an die Erprobung geht, wenn es faktisch daran geht, dass Menschen ihr Verhalten verändern sollen, ihr Konsumentenverhalten, aber auch die Industrie, die zusammenarbeiten soll, die Stoffströme regulieren soll und gemeinsam bearbeitbar machen werden sollen, wenn Regulation durch Politik das Handeln von Wirtschaftsakteuren einschränkt. Wenn all das jetzt passieren wird, dann schreien nicht mehr alle Hurra, was für eine schöne Bioökonomie, sondern da wird es handfeste Auseinandersetzungen, Konflikte geben über die Gestaltung einer solchen Bioökonomie und ihren verschiedenen Konzepten, die damit in Verbindung stehen. Denken wir jetzt an das Konsumentenverhalten, was radikal sich verändern muss, das wissen wir alle, damit Ressourcenverbrauch so wird, dass er die planetaren Grenzen schützt und gleichzeitig die Effizienzsteigerung, die sich mit bioökonomischen Verfahren gerade in der Landwirtschaft verbindet, auch wenn wir das einholen wollen, kann das bedeuten, dass Monokulturen erstmal ausgebaut werden, dass die Biodiversität eingeschränkt wird durch den Pestizideinsatz, dass die Wasserqualität leiden kann. All das wissen wir alles schon. Und wir wissen, dass die knappen Flächen der limitierende Faktor sein werden. Und die sollen ja nicht nur für die Produktion von Bioplastik oder anderen Dingen genutzt werden in der stofflichen Nutzung, sondern soll auch Nahrungsmittel entstehen. Und gleichzeitig soll Natur und Erholung stattfinden. Und dann gibt es noch die vielen Wünsche, dass Industrie sich ausweiten möchte, wie zum Beispiel in Brandenburg oder. Wir haben also ein Füllhorn von Konflikten, die auszutragen sind, wenn wir diese bioökonomischen Konzepte in die Praxis bringen. Und deswegen ist meine Hoffnung, ist vorsichtig, aber ich würde es als naiv betrachten, wenn wir glauben, dass die Bioökonomie eine schnelle Lösung für unsere globalen Probleme darstellt. Aber sie ist ein Weg, über den es sich nachzudenken gilt und der jetzt in der Erprobung zeigen muss, wie können wir ihn so gestalten, dass er wirklich in vielen Punkten auch Lösungen liefert und Beiträge zur Lösung. Das wäre sozusagen meine Einordnung der Bioökonomie, der nachhaltigen Bioökonomie.
Ja, das.
Nicole, welche Chancen siehst du in diesem Wandel?
Ich würde das auf jeden Fall bestätigen. Und das ist ja auch das, was ich zu Beginn schon angedeutet hatte, dass ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie wir jetzt irgendwie unser Wirtschaftssystem nachhaltiger gestalten können, dass dann die Bioökonomie schon ein Weg sein kann, aber eben auch nur ein Baustein von vielen ist. Und du hattest ja auch so ein bisschen nach unserer persönlichen Meinung oder Einschätzung gefragt, oder welche Chancen wir persönlich mit der Bioökonomie verbinden, dann würde ich sagen, das ist jetzt nicht wirklich eine Chance, sondern eher eine Hoffnung, die mit der Diskussion um die Bioökonomie verbunden ist, zumindest wenn es eine offene Diskussion ist, an der sich auch alle irgendwie beteiligen können, dass ich dann schon irgendwo die Hoffnung damit verbinde, dass wir ja nicht nur es schaffen, unser Wirtschaftssystem zukunftsfähig und nachhaltiger zu gestalten, sondern auch mal wegkommen und also von diesem ewigen Ausbeuten der Natur hinkommen zu einem anderen Mensch-Natur-Verhältnis, was eben nicht nur auf der Ausbeutung der Natur basiert. Aber ja, das ist eine sehr idealistische, naive Hoffnung vielleicht auch. Aber ja, hoffen darf man ja.
Ja. In der Bioethik gibt es den Begriff Holismus. Das heißt, man sieht sich nicht selbst denn als das Zentrum, als das Individuum und alle anderen sind untergeordnet, sondern ja, jede Entität hat seinen Wert. Ja, da wird eben alles mit einbezogen. Und so ein bisschen ist das, was wir vielleicht da auch brauchen, wenn wir zu einer Bioökonomie oder Bioökonomien, wie ihr es gesagt habt, weil da fallen eben ganz verschiedene Perspektiven auch drunter, ja, um da hinzukommen. Auch, und dass es ja viel mehr Bedarf auch, wie zum Beispiel die Ungleichheiten in der Gesellschaft. Ja, um die muss man sich auch erstmal kümmern. Ansonsten wird so ein Wandel aber schwer gelingen. Zum Ende wollte ich euch noch fragen, was ihr denn für einen spannenden Fakt zum Thema Bioökonomie parat habt?
Oh, das finde ich ist keine einfache Frage. Ich habe nicht wirklich einen Fakt, muss ich zugeben. Bei mir ist es auch so, dass ich denke, wo würde man denn da jetzt zugreifen? Das wäre selektiv. Ne? Ich sehe auf jeden Fall, das haben wir ja gerade schon, ich sehe Chancen. Gerade das, was Nicole gerade gesagt hat, in diesem veränderten Mensch-Natur-Verhältnis, das ist für mich der entscheidende Punkt. Und die Bioökonomie, sei sie noch so manchmal technologieoptimistisch und wenig kritisch gegenüber den Dingen, die dort in die Welt geraten sollen, in eine komplexe Welt. Und trotzdem finde ich, ist sie ein Anstoß, über Dinge anders nachzudenken. Und sie ist ja sozusagen als eine Reaktion auf diesen fossilen Wachstumspfad, auf die Ausbeutung der Natur entstanden. Und da finde ich, das ist für mich der entscheidende Punkt, warum ich die Bioökonomie wichtig finde und warum es wichtig ist, dieses Globalkonzept, was extrem sperrig ist, eigentlich für eine gesellschaftliche Kommunikation kaum taugt, wenn man ehrlich ist, wenn wir das schaffen, das runterzubrechen und an die Menschen zu vermitteln in den unterschiedlichen Dimensionen und Potenzialen. Aber, wie ich finde, mit einer kritischen Perspektive darauf. dieser naive Technikoptimismus, der dann doch zuweilen den Diskurs geprägt hat, der durch Politik leider auch befördert wird. Klar, sie wollen gewählt werden und die politischen Akteure agieren so, dass sie dann natürlich mit Visionen versuchen, die Menschen zu überzeugen, was auch richtig ist. Aber dann die Umsetzung zeigt dann immer, wie schwierig und wie vernetzt die Themen sind, wie vernetzt Technologie ist. Und wenn wir A machen, kommt nicht immer B dabei raus, wie wir es uns vorher gedacht haben, sondern es gibt noch die Nebenwirkungen C, F und D. Und einfach hier eine komplexere Art zu denken in die Welt zu bringen. Und ich glaube, da haben wir als Wissenschaftlerin eine wichtige Funktion. Und das ist das, was ich von dem Hintergrund unter dem Begriff spannender Fakt, der Hintergrund scheint jetzt irgendwie nicht ganz der Zusammenhang zu sein, aber das ist das, was ich sozusagen in der Essenz an der Bioökonomie-Thematik unheimlich spannend finde, dass man hier eine Menge lernen kann am Ende.
Ja, schöner Fakt. Und du, Nicole? Was fällt dir so ein oder was siehst du als spannend an?
Also ehrlich gesagt, kann ich das nur voll unterstützen und hätte was ganz Ähnliches gesagt. Von daher Unterstützung, Zustimmung.
Okay, ja. Dann möchte ich das als schönes Schlusswort nehmen und bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr bei der Folge mitgemacht habt, mit eurem Projekt Biodisco. Ja, und auch gezeigt habt, wie sich Bürgerinnen beteiligen können und was ihr so alles herausgefunden habt.
Danke auch.
Wir danken auch.
Vielen Dank, Maria. Schön, dass es diese Beteiligung zum Thema Bioökonomie etwa in Form eines BürgerInnenforums oder Zukunftsrates gibt. Mitmischen bleibt also auf jeden Fall erwünscht.
Mit unserer 9. Folge Bioökonomie im Dialog verabschieden wir uns und der Bioökonomie-Podcast in die Sommerpause. Zugleich endet die Förderung durch das BMBF im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 Bioökonomie. Doch dies bedeutet nicht das Ende des Faktensammlers, denn im Herbst 2021 wird das Bioökonomiebündnis Plan 3 den Staffelstab übernehmen. Der Faktensammler wird seinen Fokus dann auf die Bioökonomie im Nordosten Deutschlands legen und künftig eine lebendige Mischung aus Altbekannten und Neuem bieten. Für die Zwischenzeit könnt ihr euch unsere bisherigen Faktensammlerfolgen anhören, von Mikroorganismen zum Moor bis hin zum Klang des Bodens. Also geht einfach auf faktensammler.uni-greifswald.de oder auch auf bekannte Podcast-Portale. Wir freuen uns.
Wir sagen euch auch ein ganz dickes Danke, dass ihr euch den Faktensammler bis hierher angehört habt. Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge. Bleibt schön neugierig und gesund, sagen euch Nikolaus Möbius und
Maria Strache. Vielen Dank auch von mir. Und wie immer zum Schluss der Faktensammler-Tipp, vorgestellt von Josephine Krause.
Moin Moin, hier ist mal wieder Josephine mit dem Lektüre-Tipp für euch. Und heute bin ich natürlich mal wieder im Homeoffice, ihr kennt das mittlerweile. Und auf der anderen Seite sitzt Fietje von der Fridays for Future-Gruppe in Greifswald. Das ist heute mein Gast und stell dich doch kurz mal vor, beziehungsweise sag doch gerne mal was zu Fridays for Future in Greifswald.
Ja genau, ich bin Fietje, Student hier in Greifswald, studiere Umweltwissenschaften seit 2 Jahren fast. Und ja, wir haben uns irgendwie so 2019 rum gegründet als Ortsgruppe hier in Greifswald und so seit Mitte 2019 bin ich hier auch schon dabei. Und natürlich haben wir am Anfang so bei den klassischen Demo-Formaten und sowas mitgemacht, jeden Freitag und bei den großen globalen Streiks. Und das hat sich dann alles ein bisschen verändert in letzter Zeit. Da wurde das dann hauptsächlich ins Online-Leben verlagert alles. Und da mussten wir uns irgendwie erstmal umstellen, weil so die ganz klassischen Formate konnte man ja irgendwie nicht mehr bedienen, so Präsenz war nicht mehr so da und aus, hat uns tatsächlich, glaube ich, sogar auch ganz gut getan, weil ein Stück weit war auch eine Ermüdung zu spüren, also die Leute hatten nicht mehr die Lust und auch die Zeit, jeden Freitag da irgendwie eine Stunde irgendwo zu hocken und es wurden halt auch immer weniger Leute und dann lässt ja irgendwie auch die Schlagkraft nach, wenn man da nur noch mit 10, 20 Leuten sitzt, dann ist das ja auch nicht mehr so ganz der Sinn der Sache. Und jetzt mussten wir uns irgendwie neu organisieren so im letzten Jahr und haben das auch ganz gut geschafft, weil wir uns mehr vernetzt haben mit anderen Ortsgruppen. Es war irgendwie so ein, ja, dieses ganze Online, die ganzen Online-Tools waren auf einmal so ein Kickstarter quasi dafür, das alles zu nutzen und überhaupt auf die Idee zu kommen, ja, warum vernetzen wir uns nicht einfach viel mehr mit den anderen Ortsgruppen in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel und versuchen da lieber was auf die Beine zu stellen. Und das haben wir vor allem getan in, also im letzten halben, dreiviertel Jahr.
Das ist auf jeden Fall ja an sich, also Corona ist natürlich für alle eine krasse Belastung, aber offensichtlich stellen wir gerade fest, dass es dann doch Möglichkeiten gibt, die das dann trotzdem irgendwie funktionieren lassen. So Aktionismus im Internet ist ja auch nichts Neues, aber dass das dann gerade für so eine junge Bewegung wie Fridays for Future natürlich was Tolles ist und eine Möglichkeit ist, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, so einem Flächenland, wo man sich normalerweise ja wahrscheinlich nicht so gut vor Ort treffen kann, es ist gar nicht das Schlechteste. Also du siehst durchaus Vorteile von den letzten 12 Monaten so.
Ja, tatsächlich erstaunlicherweise schon. Also natürlich frustriert uns das innerhalb unserer Ortsgruppe, dieses ganze Online-Treffen, das ist nicht ideal, vor allem so im Frühjahr und jetzt, wo es schöner wird, jetzt geht es ja vielleicht auch langsam wieder ein bisschen Präsenz irgendwie draußen, aber das war schon dann anstrengend. Aber was daraus jetzt halt entstehen kann, ist irgendwie, dass man doch mal die Motivation hat, vielleicht mit Rostock und Schwerin und anderen Ortsgruppen zusammen und Stralsund und allen anderen noch eine Demo zusammen zu organisieren und eben sich zu treffen, weil man sich jetzt irgendwie kennt, weil man online jetzt schon viele Stunden zusammen verbracht hat und irgendwie weiß, wer steht da überhaupt dahinter. Und das ist dann tatsächlich irgendwie für diesen Sommer eine geniale Gelegenheit gewesen, dass ja, wir konnten viele Sachen vorbereiten und können jetzt quasi in den Wahlsommer hinein starten und gemeinsame Aktionen quasi starten und dadurch vielleicht sogar noch ja, größer werden oder zumindest kreativer und cooler, als das vorher möglich war.
Das stimmt, genau. Also ich meine, die Wahl steht bevor. Im September ist das hier auch in Mecklenburg-Vorpommern mit der Landtagswahl. Habt ihr da schon irgendwelche Aktionen jetzt konkret geplant? Kannst du da schon was verraten?
Auf jeden Fall planen wir wieder in den Demobetrieb einzusteigen zum Ende des Sommers hin. Und gerade stecken wir in der Planung für Klimacamps. Aber da sind wir gerade noch in den Startschuhen sozusagen und versuchen uns da gerade einzufuchsen. Und vor allem haben wir im letzten halben Jahr eigentlich viel Lobbyarbeit quasi gemacht, also viele Gespräche mit Politikern und Verbänden und der Kirche etc. geführt.
Und das ging ja dann wahrscheinlich auch alles relativ unkompliziert per Videochat. Die PolitikerInnen kennen das ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon und sind da dann wahrscheinlich mittlerweile ganz gut dabei auch, was Organisation und technisches Know-how angeht. Also das wäre wünschenswert wahrscheinlich.
Ja, es kommt ab und zu lustigen Szenen, aber im Großen und Ganzen hat das alles schon gut geschafft.
Okay, ja, man sieht halt natürlich sehr viel von den Homeoffice der einzelnen Person. Also das ist ein Blick in die Privatsphäre, die man ja sonst nicht hat. Genau. Und genau, es geht ja heute um den Lektüre-Tipp. Du hast uns da einen Text vorbereitet, den aus dem du dann auch ein Stück vorlesen wirst. Willst du uns erstmal ganz kurz das Thema verraten und wie du vielleicht auch darauf gekommen bist?
Ja, also das Thema ist ganz grob Ökosystemdienstleistung. Und darauf gekommen bin ich auch irgendwie durch diese ganzen Gespräche, die wir eben geführt haben, weil in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da über Klimaschutz redet, redet man automatisch über Moorschutz ziemlich viel. Vor allem, da habt ihr auch schon eine Folge zu gemacht, und da kommt man halt einfach nicht dran vorbei, weil es irgendwie die größte Emissionsquelle im Bundesland ist. Und ja, in diesen Diskussionen, dann wird uns immer vorgeworfen, so, wir machen keine Vorschläge, wir müssen doch auch mal irgendwie sagen, wie das denn alles passieren soll. Und auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, frech, wieso wird das überhaupt von uns erwartet, dass wir da die Vorschläge machen? Wir haben uns irgendwie ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt und machen darauf aufmerksam, jetzt sollen wir das Problem auch noch lösen. Andererseits ist man natürlich dadurch auch ein bisschen motiviert, sich dann mit den Sachen auseinanderzusetzen, weil man hilft ja nicht, wenn man immer wieder mit der Frage konfrontiert wird, dann muss man ja irgendwann auch mal darauf reagieren und sich mit Sachen beschäftigen. Und ja, dann kommt man halt eben bei dem Schutz von Ökosystemen, wie Moore sie halt sind, ziemlich schnell auf das Thema Ökosystemleistung. Und gleichzeitig wird das dann auch von unseren Gesprächspartnern oft ins Spiel gebracht, um sozusagen die Debatte irgendwie aufzulösen. Und das klingt ja irgendwie dann halt immer wie so ein mega tolles Konzept. Weil, also so ganz grob Ökosystemleistung, man preist halt Ökosysteme für die Dinge, die sie für uns liefern quasi, saubere Luft, Wasser, CO2-Senke, irgendwie solche Dinge. Und weil das momentan alles nicht bepreist wird, sagt man, werden sie zerstört und deswegen geht es uns allen schlecht. Und wenn man die dann bepreist, dann geht es uns allen wieder gut. Und man kriegt die ganz schnell restauriert, so die ganz einfache Variante. Und irgendwie, ja, es scheint das ja auch in so einer ökonomisch zentrierten Welt, wie wir sie irgendwie haben, ziemlich sinnvoll und ziemlich clever zu sein. Aber wenn man sich halt irgendwie dann ein bisschen damit beschäftigt, wirkt es halt dann nicht mehr ganz so einfach, weil zum einen sind die Dinge halt extrem schwer überhaupt zu bepreisen. Also natürlich sowas wie CO2 oder so, das kann man messen, ist zwar aufwendig, aber das kann man wenigstens noch messen. Aber Natur liefert ja nicht nur so eine technischen Details, sondern eben auch Dinge wie Erholung. Und da wird es dann irgendwie ganz schwierig, da einen Wert zu schreiben. Oder wenn man einfach Natur als Selbstzweck irgendwie betrachtet und den Eigenwert der Natur irgendwie ja berücksichtigen will, das kann man ja irgendwie dann gar nicht mehr in Geld fassen. Und ja, da steht man halt irgendwie vor dem Problem, führt uns das Ganze überhaupt irgendwie weiter? Also das war dann irgendwie so eine Frage, die mich beschäftigt hat, weil zum einen die Chance, die darin liegt irgendwie, man berücksichtigt halt Natur in unserer Wirtschaft und schafft damit vielleicht irgendwie eine Sensibilisierung, weil ein Preis, das versteht irgendwie jeder, damit kann jeder was anfangen, das ist so alltäglich. Und wenn man dann Natur vielleicht einen Preis gibt, dann versteht vielleicht auch jeder wieder, wie wichtig eigentlich Natur für uns ist. Andererseits bestärkt es ja irgendwie auch diesen Grundzwiespalt, der so vielleicht auch das Grundproblem eigentlich dieser ganzen ökologischen Krisen ist, dass eben man denkt, dass die Natur quasi für uns da ist und der Wert der Natur sich daraus ergibt, dass eben, ja, also dass die Natur Leistungen erbringt für uns Menschen. Das ist ja irgendwie extrem anthropozentristisch und vielleicht dadurch bestärkt es dann halt irgendwie diesen Zwiespalt noch viel mehr und vergrößert im Endeffekt das Problem, wenn man es falsch angeht irgendwie. Ja, und dann bin ich durch ein bisschen Recherche auf den Text gestoßen, die mir ein Freund zugeschickt hat, der heißt Naturschutz nur für Leistungsträger, Fragezeichen, von Annette Vogt oder Vogt. Und da habe ich mal zwei kleine Textstellen, die das Ökosystem-Leistungskonzept so ein bisschen kritisieren, die ich vorlesen würde vielleicht einfach. In der Perspektive der Ökosystem-Services werden Ökosysteme wie technische Systeme bewertet. Nach ihren Leistungen, nach dem ökonomischen, eventuell monetarisierbaren Nutzen, den sie für Mensch und Gesellschaft erbringt. Der Schutz eines Ökosystems kann nur aufgrund seiner Leistungen begründet werden und der Schutz einer oder mehrerer Arten, der Vielfalt an Arten oder auch bestimmter Individuen nur durch ihren jeweiligen Beitrag zu diesen Leistungen. Das heißt, das und auch nur das an Natur, von dem wir wissen, dass es einen relevanten Nutzen für uns hat, kann geschützt werden. Und das fand ich irgendwie interessant, weil da steckt ja irgendwie so dieser Gedanke drin, wir wissen vielleicht noch überhaupt nicht alles, also wir verstehen vielleicht diese Komplexität von Ökosystemen noch nicht auf dem Level, dass man wirklich sagen kann, wir können alles in den Preis einfließen lassen und damit schützen wir es, sondern wir können halt eben nur das einfließen lassen, was wir auch verstehen und irgendwie messen oder bewerten können. Das zum einen. Und zum anderen ist ja irgendwie auch, ja, die Frage, worauf das Ganze dann hinausläuft, wenn man das konsequent irgendwie durchzieht oder zu Ende denkt. Und da habe ich dann noch eine zweite Textstelle. Und da geht es dann eben ja um ein konkretes Beispiel von Ökosystemleistung von Bienen. Ein weiteres Beispiel zeigt, dass die Leistung heimischer Wildbienen durch den Import gebietsfremder, domestizierter Honigbienen durch Berufsimker ersetzt und damit überflüssig werden kann. Sie kann sogar schädlich sein. Das heißt, zu einem Disservice, also einem Ecosystem Disservice werden. Wenn zum Beispiel Bienen auf bestimmte Eigenschaften hin, zum Beispiel Selbstbestäubung und Kernlosigkeit der Früchte, gezüchtete Zitruspflanzen fremdbestäuben und so die Ernte durch Einkreuzung ungewollter Eigenschaften ruinieren. Dass Leistungen durch die Einführung anderer Arten oder durch agrotechnische Entwicklungen überflüssig oder sogar zu Disservices werden, zeigt, dass sich der ökonomische Wert einer Leistung von Arten schnell und radikal ändern kann und damit kein dauerhaftes Argument für ihren Schutz bietet. Wenn auch Ökosysteme viele Leistungen umsonst erbringen, ist anzunehmen, dass zunehmend bestimmte Bedürfnisse durch technische Lösungen preiswerter und effizienter zu befriedigen sein werden, als durch die aufwendige Erhaltung von dienstleistenden Ökosystemen. Es ist ein naives Wunschdenken, das sich für Wirtschaft und Naturschutz immer eine Win-Win-Situation einstellt. Ja, genau, und da steckt ja auch irgendwie dann mit dem technischen Aspekt, wo man dann überlegt, ja, was ist eigentlich, wenn man eine Ökosystemleistung wie zum Beispiel Bienen, da wird ja tatsächlich auch ziemlich viel dran geforscht, irgendwie Bienen durch Drohnen zu ersetzen oder sowas. Wenn man das dann auch einmal billiger machen kann als die Bienen, ist die Biene dann nichts mehr wert. So schafft sie sich dann ab. Also läuft es darauf hinaus, einfach ein Ökosystem zu optimieren, weil es geht ja eigentlich nur um die Leistung, die es uns erbringt. Und wenn man das System optimiert, dann geht es ja nicht mehr darum, da möglichst viel Vielfalt oder sowas zu haben, sondern es geht einfach nur darum, dass es möglichst effektiv diesen Service für uns liefert. Und das kann natürlich ziemlich schnell in eine Richtung abdriften, die dann gar nicht mehr in Richtung Naturschutz geht. Und das ist irgendwie so das Problematische, was sich mir auf diesem Ökosystemleistungskonzept, wenn man es zumindest zu einfach und zu reduziert auf dieses, ja, auf diese einfache Bepreisung betrachtet, ergibt. Aber irgendwie nichtsdestotrotz kommt man, finde ich, an der ganzen Sache auch nicht so richtig vorbei, weil irgendwie muss man auch akzeptieren, dass wir in so einer Welt leben, wo das halt nun mal eine gigantische Rolle spielt. Und es ist vielleicht auch einfach zumindest besser, es wenigstens zu bepreisen, als es gar nicht zu bepreisen und einfach auszubeuten, so zu tun, als wäre es nichts wert. Ein Stück weit stimmt das ja einfach, dass ein Preis irgendwie dann schon mal, ja, diese Wertigkeit widerspiegelt und uns überhaupt vor Augen führen kann, dass wir das nicht mit irgendwas, ja, dass das nicht irgendwas ist, was man einfach, ja, ohne Sinn und Verstand nutzen kann. Und da gibt es ja auch tolle, irgendwie gesagt, tolle Sachen, die sich damit beschäftigen. Das wäre irgendwie noch eine Empfehlung, wo ich jetzt nichts draus vorlesen würde. Aber es ist ein englischer Text, der heißt The Economics of Biodiversity, but das Gupta Review. Das ist von einem britischen Ökonomen, der hat sich ziemlich intensiv damit beschäftigt, wie man überhaupt unser gesamtes, ja, Naturverständnis irgendwie vielleicht reformieren könnte und den Wert der Natur besser wirtschaftlich berücksichtigen könnte. Aber der kommt eben auch zu dem Schluss, dass es eben nicht so einfach ist, dem Ganzen einfach nur einen Preis zu geben, sondern dass sich da grundlegend auch in der ganzen Art und Weise, wie man über Natur denkt, Dinge ändern müssen und dass das halt nicht nur über einen Preis zu regeln ist, sondern eben vor allem auch mit Bildung viel zu tun hat und mit Naturverständnis, was sich halt entwickeln muss. Und da habe ich vielleicht noch ein Zitat irgendwie. Die Güter und Dienstleistungen der Natur sind die Grundlage unseres Wirtschaftens. Die Biosphäre ist unser Zuhause, der Mensch ist völlig abhängig von ihr.
Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort, Fiete. Also besser hätte ich es gar nicht formulieren können. Ich glaube, du hast es super herausgearbeitet, wie schwierig es ist eben. Man findet nicht diese perfekte Lösung zwischen Wirtschaft und Natur. Allein der Begriff Systemleistungen, Leistungen und Natur zusammenzubringen, eine Biosphäre irgendwie zu bepreisen, ist, glaube ich, eine schwierige Angelegenheit und lässt sich wahrscheinlich trotzdem nicht komplett ausschließen. Also den Schluss haben jetzt nun relativ viele von den Autoren sind darauf gekommen, die du auch vorgestellt hast. Wir müssen uns jetzt natürlich genau fragen, also was steht sozusagen in der Zukunft? Und du hast vollkommen recht, da muss jetzt nicht eine Fridays for Future-Bewegung die perfekte Lösung finden, denn dafür seid ihr nicht da. Wir sind, glaube ich, alle dankbar dafür, dass darauf aufmerksam gemacht wird, also dass es eben auch in Greifswald einfach da Fahrraddemos gibt und so weiter. Und man sieht, es gibt Leute, die sich damit auseinandersetzen und die das problematisieren, aber die Lösungen finden, die müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam als Zivilgesellschaft. Und deswegen, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich da so intensiv für uns mit beschäftigt hast. Es war ein sehr lehrreicher Freitagnachmittag jetzt hier noch, vorm sonnigen Wochenende, hoffentlich auch für dich. Der Strand ruft, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Und ja, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin, wenn es jetzt hoffentlich demnächst wieder in die Präsenz Fridays for Future Gruppe geht.
Ja, danke schön.